Wir kommen zum Neuen Testament mit diesem Vortrag. Und zwar werden wir uns hauptsächlich anhand der Apostelgeschichte mit dem besonderen Wesen der neutestamentlichen Gemeinde und ihrer Berufung auseinandersetzen und von daher dann den Bogen spannen, die Linie ziehen zum Ende der christlichen Heilszeit. Das Neue Testament beginnt mit der Kunde über Geburt, Leben, Tod, Auferstehung und Erhöhung des im Alten Testament angekündigten Messias. Er legt in seinem Werk die Grundlage für das Neue. Aber das neue Zeitalter begann erst mit Pfingsten, also mit dem Kommen des vom Herrn verheißenen Heiligen Geistes. Und darum, wenn ich heute Abend über die neutestamentliche Gemeinde spreche, über die Zeit der christlichen Gemeinde, darum habe ich das Buch der Apostelgeschichte und nicht eines der Evangelien gewählt. Die Apostelgeschichte erfüllt im Neuen Testament ziemlich genau die gleiche Rolle wie im Alten Testament das zweite Mosebuch. Es sind beides Bücher, in denen uns gezeigt wird, wie Gott eine neue Heilsordnung einführt, aufrichtet. Im zweiten Mosebuch lesen wir davon, wie Gott sein Volk, das er durch das Passahlamm erlöst hat, zu sich führt und mit ihm den Gesetzesbund schließt. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Gott sein Volk, das er durch das Opfer seines Sohnes erlöst hat, zu sich führt und mit ihm den neuen Bund, den Gnadenbund, aufrichtet. Es wird uns im zweiten Mosebuch gezeigt, wie das Volk Gottes unter dem Joch einer fremden Macht schmachtet und aus diesem Joch befreit werden muss, aus dem Joch des Pharao. Es wird uns in der Apostelgeschichte gezeigt, wie Gott sein Volk ebenfalls aus einem Joch befreit, nämlich er befreit es vom Joch des Gesetzes. Petrus spricht davon in Apostelgeschichte 15 und sagt, ein Joch haben unsere Väter getragen, das sie nicht zu tragen vermochten. Was versucht ihr Gott und wollt das jetzt denen, die aus den Heiden zum Glauben gekommen sind, auflegen? Also Befreiung vom Joch des Gesetzes. Nachdem Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, lesen wir, dass Mose auf Anweisung Gottes hin Gott eine Wohnung baut, die Stiftshütte. In der Apostelgeschichte vernehmen wir, wie Gott sein erlöstes Volk um sich schart und wie der erhöhte Herr sein Haus, nämlich die Gemeinde des lebendigen Gottes, baut. Im zweiten Mosebuch wird nach dem Namen des Gottes gefragt, der hier handelt, der rettet, der erlöst. Und er offenbart dort seinen Namen, den Namen des Ewigen. Und in seinem Namen geschieht dort die Errettung. Mose tritt in seinem Namen auf. In der Apostelgeschichte wird auch nach dem Namen gefragt, in dem solches geschieht. Und es wird gesagt, dass in dem Namen des Herrn Jesus Heil geschieht. Apostelgeschichte 4, Vers 12, dieser bekannte Vers, das in keinem anderen Namen das Heil ist. In 2. Mose vernehmen wir, wie Gott sein Volk herausführt aus Ägypten in Begleitung von Zeichen und Wundern. In der Apostelgeschichte lesen wir dasselbe. Gott führt sein Volk zu sich, führt es ein in sein Haus, befreit es vom Joch des Gesetzes und es geschehen Zeichen und Wunder. Nun, diese Parallelen lassen uns einmal mehr erkennen, dass Gott der Gott des Friedens ist. In seinem Handeln, in seinem Tun ist nichts beliebig einfach so gekommen, weil er sich nicht anders zu helfen wusste. Und auch so, wie er die Schreiber der biblischen Bücher inspirierte. Darin erkennen wir, dass der Gott des Friedens sie beim Schreiben gelenkt hat. Darum diese Übereinstimmungen, die uns zeigen, dass in allem das Wesen Gottes, sein Charakter, seine Absichten wiedergespiegelt werden. Das sind also Parallelen, und diese Parallelen zeigen uns erneut Kontinuität. Etwas, worauf wir immer wieder achten müssen beim Lesen der Bibel, auch beim Einordnen unserer eigenen Zeit. Worin besteht Kontinuität von im Alten Testament gelehrten, geoffenbarten Wahrheiten? Und worin wird diese Kontinuität aufgehoben, durchbrochen und durch etwas Neues ersetzt? Wir sahen also jetzt Parallelen. Das Buch der Apostelgeschichte ist aber in Sonderheit, das fällt uns nämlich viel unmittelbarer auf, ein Buch, das uns die Gegensätze aufzeigt zwischen dem Alten und dem Neuen. Ja, man kann sogar sagen, dass ein Hauptzweck der Niederschrift der Apostelgeschichte genau der war, zu zeigen, wie Gott von Pfingsten an anfing, sein erlöstes Volk, das neutestamentliche Gottesvolk, Schritt für Schritt von den alttestamentlichen Ordnungen wegzuführen, um sie in etwas Neues einzuführen. Lest einmal die Apostelgeschichte unter diesem Gesichtspunkt, und ihr werdet sehen, dass tatsächlich immer wieder deutlich gemacht wird, worin die christliche Gemeinde sich unterscheidet vom alttestamentlichen Gottesvolk. Es geht hauptsächlich um folgende Punkte. Das Haus Gottes, das Haus, das er baut, ist ein Haus, das Gott und nicht der Mensch errichtet. Davon spricht Stephanus in seiner Verteidigungsrede vor dem jüdischen Hohen Rat. Apostelgeschichte 7, Vers 48. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Der Schreiber des Hebräerbriefes bestätigt das. Hebräer Kapitel 8, Vers 2. Der Herr Jesus ist ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, welche der Herr errichtet hat und nicht der Mensch. Wir vernehmen in der Apostelgeschichte, obwohl es nicht direkt so gesagt wird, aber wir verstehen das aus den Ereignissen, die hier dargelegt werden, dass das neutestamentliche Gottesvolk kein irdisches Zentrum hat. Und so ist es ganz sicher kein Zufall, dass in der Apostelgeschichte der Schwerpunkt ziemlich bald von Jerusalem wegwandert, um den Lesern der Apostelgeschichte ganz deutlich zu machen, die Mitte, das Zentrum der christlichen Gemeinde ist keine irdische Stadt, kein geografisch definierter Ort. Das war im Alten Testament so gewesen. Es mussten die Israeliten von Jahr zu Jahr nach Jerusalem und nur nach Jerusalem ziehen, um dort zu opfern, um dort die vom Herrn gebotenen festlichen Versammlungen zu befolgen. Ich möchte Apostelgeschichte 11 als einen der vielen Belege dafür aufschlagen, wo deutlich wird, welches denn das Zentrum der christlichen Gemeinde ist. Apostelgeschichte 11, Verse 22 und folgende. Es kam aber die Rede von ihnen, nämlich erstmals bekehrten Heiden, die das Evangelium aufgenommen hatten. Es kam die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. In der heutigen Türkei ist das Antakya, heißt das heute. Welcher, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte mit Herzensentschluss, sich an Jerusalem zu halten. Steht nicht da. Ich hoffe, Sie haben mitgelesen. Sonst hätte ich Ihnen jetzt etwas erzählen können, das nicht da steht. Was sagt er? Er ermahnte sie, er freute sie, als er die Gnade Gottes sah, und ermahnte sie mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Wir sehen also, dass der Geist Gottes die Seelen der Glaubenden an den Herrn bindet, und weil der Mann Barnabas ein guter Mann war, ein Mann voll des Heiligen Geistes, hat er genau die Absicht des Geistes gefördert. Er war ein guter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und darum hat er den Gläubigen in Antiochien gesagt, bindet euch an den Herrn. Haltet euch an ihn. Richtet euch auf ihn aus und auf ihn allein. Also kein irdisches Zentrum. Das hat natürlich praktisch außerordentliche Bedeutung und sehr große Tragweite. Und wir müssen uns natürlich ganz nebenbei fragen, inwieweit hat die christliche Gemeinde das befolgt? Oder inwieweit nicht? Wir verstehen aus der Apostelgeschichte, dass die christliche Gemeinde kein menschliches Oberhaupt hat. Wir lesen von Aposteln, werden davon reden, noch sehen, dass sie einen bestimmten Auftrag hatten, aber sie waren nicht, oder nicht einer von ihnen war Haupt über die anderen. Man spricht manchmal von einem Apostelfürsten. Das ist eine menschliche Bezeichnung, die finden wir nirgends in der Bibel. Es gab keinen Apostelfürsten. Kein menschliches Oberhaupt. Wir lesen darum in der Apostelgeschichte davon, wie wenn eine Streitfrage aufkam, dass sich dann die Brüder zusammengesetzt haben. Die Apostel waren auch dabei. Die Sache wurde so lange bewegt und erörtert, bis die Brüder sich darüber klar waren, was Gott will. Nicht einer hat einfach gesagt, wir verfügen Kraft irgendwelchen Amtes. Kein irdisches Haupt, sondern nur ein Haupt, Christus. Ich lese dazu eine Stelle aus den Evangelien, wo der Herr anfängt, die Jünger auf diese neue Ordnung vorzubereiten, die für sie völlig neu war, die sie aus dem Judentum kamen. Matthäus Kapitel 23, Verse 6 bis 12. Sie lieben, also die religiösen Führer im Volk, sie lieben den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi, Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Es gibt also keine Ober- und Unterbrüder in der christlichen Gemeinde. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der in den Himmel ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Hier bereitet er die Jünger darauf vor, was sie von Pfingsten an verstanden, dass ihr Herr allein das Haupt ist. Epheser 4, Vers 15. Hier sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Ein Haupt, nur ein Haupt Christus. Nicht wie im alten Israel ein hoher Priester und die Söhne des Priesters oder ein König, also ein menschliches Oberhaupt. Dann wieder ein wichtiger Unterschied, ein wichtiger Gegensatz zum alttestamentlichen. In der neutestamentlichen Gemeinde sind alle Erlösten Priester und Diener Gottes. Das wird in der Apostelgeschichte ganz deutlich. Wir denken an einen Stephanus. Er bekam den Auftrag, bei Tische zu dienen. Das heißt aber nicht, dass das Predigen den Spezialisten überlassen wurde. Den Theologen, den Ausgebildeten und den Studierten. Sondern das Bezeugen des Herrn und des Evangeliums ist das Vorrecht eines jeden Erlösten. Und nicht nur das Vorrecht, sondern er ist auch von seinem Gott dazu begabt worden. Jeder, ein Diener, ein Zeuge des Herrn. Und so lesen wir von Stephanus, dass er den Herrn bezeugt. Seinen Zeitgenossen. In Apostelgeschichte 6, Vers 8 und folgende. Und es heißt hier, dass Leute ihm widerstanden und sie vermochten nicht der Weisheit und dem Geiste zu widerstehen, womit er redete. Der Geist begabt und befähigt. Noch eine Stelle, eine von vielen, Apostelgeschichte 15, Vers 35. Hier steht, Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien. Und jetzt würde man doch denken, naja, wenn ein solcher Mann dort war, wie der Barnabas, der geistliche Vater von einem Paulus. Und wenn der Paulus dort war, ja, dann ist ja klar, wer da das Sagen hat und wer lehrt und wer predigt. Was steht aber da? Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Also wir sehen in der Apostelgeschichte ganz deutlich auch diesen Übergang von einem Priester und einer Priesterfamilie. Die Sache war darauf fest eingeschränkt. Niemand durfte das überschreiten im Alten Testament. Im Neuen Testament sind alle Erlösten Priester und Leviten. Einige Stellen aus den Lehrbriefen dazu. 1. Petrus 2. Nehme drei Verse aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 2, Vers 5. Seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also, hier sehen wir, alle sind Priester. Kapitel 4, Vers 10, jeder ist begabt. Von Gott begabt und damit zum Dienst befähigt und berufen. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wir sehen also hier, wie reich Gott seine Gemeinde begabt hat, wie vielfältig er sie begabt hat, die mancherlei Gnade Gottes, kommt darin zum Ausdruck. Und wir stellen auch fest, wie kümmerlich das in der christlichen Gemeinde im Lauf der Jahrhunderte sich dargetan hat. Meistens haben ganz wenige Spezialisten, besonders Ausgebildete und Ordinierte, das getan. Und es gelten noch heute solche Titel. Ich hatte einen guten Freund in Zürich, lebte ein halbes Jahr in Zürich und lernte dort, nein, ich kannte ihn schon vorher, aber war in der Zeit viel mit ihm zusammen, mit einem Theologiestudenten. Und er sagte mir, dass man nach Abschluss, erfolgreichem Abschluss des Theologiestudiums dann ordiniert wird und dann hat man den Titel Minister Verbi Dei. Dann hat man das Recht, diesen Titel zu führen. Und das heißt Diener des Wortes Gottes. Ich fand das sonderbar, dass man zuerst Theologie studieren muss und dass Menschen einem die Hände auflegen müssen. Wo finden wir das in der Bibel? Wo finden wir das in der Bibel? Wir sind alle dazu berufen, Diener am Wort zu sein. Nicht, dass alle vorne stehen und predigen, aber doch Diener des Wortes, indem wir selbst das Wort studieren, indem wir selbst uns die Kenntnis des Wortes aneignen. Dazu ist jeder Glaubende gleichfähig. Und indem wir dieses Wort auch so, wie der Herr uns im Leben Begegnungen und Gelegenheiten gibt, auch den Menschen bekennen und bezeugen. Also wir sind alle Diener und es gibt auch andere Dienste, nicht nur Dienste am Wort. Dienste der Hilfsleistungen, Dienste der praktischen Handreichungen und so weiter. Also darin unterscheidet sich die neutestamentliche Gemeinde vom alttestamentlichen Gottesvolk. Die Apostelgeschichte macht auch deutlich, dass man zum neutestamentlichen Gottesvolk nicht durch leibliche Geburt, sondern durch geistliche Geburt gehört. Wir lesen vom ersten Nicht-Israeliten, der gerettet wird, in Apostelgeschichte Kapitel 10. Cornelius und seine Hausgenossen nehmen das Evangelium auf, kommen zum Glauben. Und es heißt hier, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Vers 47. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir. Also sollen solche getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben. Also solche sollen auch öffentlich bezeugen, dass sie jetzt zum Herrn und zu den Seinigen gehören. Warum? Weil sie aus dem Geist geboren sind. Also die geistliche Geburt entscheidet die Identität, entscheidet über Zugehörigkeit oder nicht zum Volk Gottes. Nicht mehr leibliche Geburt. Nun, all diese Dinge, wenn wir jetzt daran denken, an diese verschiedenen Dinge, das Haus Gottes, nicht ein sichtbares Haus mit Händen gebaut, das Zentrum der Gemeinde, kein geografisch definiertes Zentrum, das Oberhaupt der Gemeinde, kein Mensch, den man mit Händen betasten kann. Wenn wir sehen, dass alle Priester Gottes sind, weil der Geist Gottes in ihnen wohnt und dass wir durch geistliche Geburt zum Volk Gottes gehören, dann merken wir, wie es ein Wesensmerkmal der neutestamentlichen Gemeinde ist, dass der Mensch, wie er von Adam her ist, nicht im Zentrum ist, ja, dass es auf den Menschen in Adam nicht darauf ankommt. Dass der Mensch, der natürliche Mensch, zurücktritt und dass ein neuer Mensch, nämlich der Mensch vom Himmel, der Sohn Gottes und der Menschensohn, in die Mitte tritt. Der Geist Gottes ist der Gemeinde gegeben, um ihn ins Zentrum zu stellen, dass man ihn, den Sohn Gottes, sieht, dass man ihm unterworfen ist. Die neutestamentliche Gemeinde hat ferner, wir hörten das heute Morgen schon, ihre Heimat im Himmel, nicht in einem Land auf dieser Erde. Wir lasen den Vers aus Epheser 1, Vers 3. Wir schlagen jetzt einen anderen Vers auf, Philipper 3, Vers 20. Hier sagt Paulus, den Philippern, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von woher wir den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Da ist unser Herz. Und Paulus schreibt hier Griechisch, und Paulus konnte Griechisch, wirklich, zwar sehr gut Griechisch, und er schreibt hier an mehrheitlich griechische Leser, die Griechisch fühlten und empfanden. Und er verwendet hier einen Ausdruck, der bei Griechen das Gleiche auslöste in seinem Herzen, wie wenn ein Jude das Wort Eretz hört. Eretz, das Land. Eretz, Israel. Und dann denkt er an das Land Israel mit geografisch definierten Grenzen. Da ist sein Herz zu Hause. Und er verwendet hier ein Wort für Griechen und er spricht von Politeuma, Polis. Das ist die Heimat eines jeden Griechen. Denn das unterscheidet den Griechen vom Barbaren. Der Grieche kennt die Polis. Das ist der griechische Stadtstaat. Die kleine griechische Stadt, eine in sich geschlossene Kultur und Lebenseinheit und Gemeinschaft. Und das war für den Griechen Leben schlechthin. Das war Kultur und Zivilisation. Und was den Griechen vom Barbaren unterschied, war, dass der Barbar keine Polis kennt. Ach, die leben, vegetieren ja dahin, ohne Agora, ohne Theater, ohne Gymnasium, all diese Dinge, ohne Bibliothek. Die vegetieren dahin, das kann man nicht Leben nennen. Wir Griechen haben unsere Polis und da sind wir zu Hause. Und was sagt hier Paulus? Welches ist die Polis des Christen? Wo ist sein Herz zu Hause? Und was unterscheidet ihn von allen übrigen Menschen? Dass sein Herz im Himmel zu Hause ist. Das ist seine Heimat. Dahin zieht er sein ganzes Sehnen, sein ganzes Herz, seine ganze Sehnsucht. Dahin, wo der Herr uns vorangegangen ist und dahin, wo er uns eines Tages holen wird. Unsere Heimat also im Himmel. Und wenn wir an den Himmel denken, dann schlägt unser Herz höher. So wie beim Juden, wenn er an Eretz Israel, an das Land Israel, dachte. Also, Heimat im Himmel, nicht auf der Erde. Das wird in der Apostelgeschichte sehr deutlich, mit außerordentlich großem Nachdruck hervorgehoben. Mir fiel das vor einigen Jahren auf, beim Durchlesen der Apostelgeschichte, zum, ich weiß nicht wievielten Mal, man kommt ja immer wieder dran an die Apostelgeschichte, beim fortlaufenden Lesen der Bibel. Da fiel mir auf, wie bei jeder entscheidenden Gabelung auf dem Weg, also dort, wo die Gemeinde sich von Israel distanziert und von der alttestamentlichen Ordnung, dass dort immer vom Himmel die Rede ist. Dass bei jeder entscheidenden Stelle in der Apostelgeschichte auf den Himmel verwiesen wird. Das beginnt mit Apostelgeschichte 1, mit der Himmelfahrt des Herrn. Der Herr ist jetzt im Himmel. Dann kommt Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Was steht da? Im Vers 2, plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Und der Heilige Geist erfüllt die Jünger. Und was tun die Jünger, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt? Sie beginnen von dem Herrn zu reden, der jetzt erhöht ist im Himmel. Gott hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht. Wir lesen bei der Bekehrung des Paulus, ich lasse viele Stellen aus, wie Apostelgeschichte 9, Vers 3, ihn plötzlich ein Licht aus dem Himmel umstrahlte. Wir vernehmen in Apostelgeschichte 10, dort wo Petrus von Gott geführt wird, erstmals zu Heiden zu gehen, mit Heiden zu essen, wie er durch ein Gesicht dazu bewegt wird, und es heißt von diesem Gesicht, Apostelgeschichte 10, Vers 11, er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß herniederkommen. Und dann Vers 16, dieses geschah dreimal und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel, immer wieder. Auch bei dieser Schlüsselstelle, wo jetzt Heiden hinzugetan werden, zur Versammlung des lebendigen Gottes. Und Paulus umschreibt seinen ganzen vom Herrn empfangenen Auftrag, den er hatte, das Evangelium zu verkündigen. Er nennt das ein himmlisches Gesicht. Apostelgeschichte 26, Vers 19. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam dem himmlischen Gesicht. Das kennzeichnet die ganze Blickrichtung der christlichen Gemeinde. Wir gehen als Fremdlinge durch die Zeit, als Fremdlinge durch die Welt. Wir sind unterwegs zum Ziel und unser Ziel ist der Herr im Himmel. Und dann ein letzter Unterschied, auf den ich noch hinweise. Die christliche Gemeinde besteht aus Juden und Heiden. Es wird uns gezeigt bei der Bekehrung des Cornelius, bei den Bekehrten in Antiochien, wie sich das Evangelium ausbreitet unter den Heiden. Also, Übergang vom Alten zum Neuen, Neues. Vieles, das sich vom Alten unterscheidet. Und wir können das sicher so sagen, dass die Tendenz, die sich bereits zu den Zeiten der Apostel bemerkbar machte, sich durchgesetzt hat und die christliche Gemeinde mehr und mehr in ihrem Denken, in ihrem Urteilen, in ihrer Praxis alttestamentlich geworden ist. Galaterbrief spricht davon, Philipperbrief spricht davon, wie Einflüsse da waren, welche die Gemeinde wieder zurückbog in alttestamentliches Denken. Und wenn wir diese Punkte einmal vergleichen mit vielem, was heute in der Christenheit Sitte, ja nicht nur Sitte, sondern sogar Norm ist, dann sehen wir, wie tatsächlich die Christenheit in alttestamentliche Zustände zurückgefallen ist. Wir sagten, Gott wohnt nicht in einem Haus, das mit Händen gemacht ist. Wie wichtig sind sogenannte Gotteshäuser geworden in der Christenheit? Sehr aufwendig erstellte Gotteshäuser. Und das war ganz eindeutig ein Rückfall ins Alte Testament. Die Juden hatten ihren Tempel und die Christen wollten ihre großen Kirchen. Oder Zentrum, ein Zentrum, Christus, ist durch irdisches Zentrum, ja irdische Zentren abgelöst worden. Rom als ein großes Zentrum, aber viel auch kleinere Zentren, welche Fäden in der Hand halten und über eine Vielzahl von Gemeinden verfügt. Oberhaupt, dass also menschliche Oberhäupter eingesetzt worden sind, dass man wieder Klassifizierungen in der christlichen Gemeinde vorgenommen hat. Eine der am selbstverständlichsten hingenommene Klassifizierung, die wiederum ein Rückfall ins Alte Testament ist, ist, wenn man spricht von Geistlichen und Laien. Das gibt es nicht in der christlichen Gemeinde. Es gibt nur Diener Gottes, Priester Gottes, gibt keine Geistlichen und Laien. Oder, dass man nur durch neue Geburt zur christlichen Gemeinde gehört. Wir wissen, dass die ganzen Volkskirchen davon leben, dass man zur Kirche gehört, weil die Eltern schon dazu gehörten. Unsere Heimat im Himmel, nun, das geht uns näher ans Herz, wie wir vielleicht bis jetzt noch sagen konnten, damit hatten wir noch nicht so große Probleme, aber unsere Heimat im Himmel, wie sehr zieht uns doch das Zeitliche und das Irdische zurück und trübt unseren Blick für unsere wahre Bestimmung, unser wahres Ziel. Über Gesetz und Gnade habe ich schon gesprochen. Wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und eins sein von Juden und Heiden, kein Unterschied der Herkunft in der christlichen Gemeinde, das schafft uns natürlich auch immer wieder praktische Schwierigkeiten, weil wir doch noch mit Eigendünkel und solchen Dingen zu tun haben. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Übergang vom Alten zum Neuen. Und mit diesem Übergang vom Alten zum Neuen gehört etwas zusammen, das in der Apostelgeschichte tatsächlich jedem Leser auffällt. Es geschehen da viele Zeichen und Wunder. Vielleicht nicht ganz so viele, wie viele meinen. Also wenn man so das Reden gewisser Leute hört, würde man meinen, auf jeder Seite der Apostelgeschichte würde nichts anderes stehen als Zeichen und Wunder, Heilung und Zungenreden, Visionen und so weiter. Ganz so ist es nicht. Steht auch eine ganze Menge anderes da. Aber dennoch, wir lesen an Pfingsten von Zeichen, die geschahen. Wir lesen in Jerusalem in den ersten Tagen, Wochen, Jahren, wie die Apostel Zeichen taten, wie ein Paulus Zeichen tut. Nun gibt es tatsächlich Leute, die lesen die Apostelgeschichte und die scheinen in der Apostelgeschichte ein Handbuch dafür zu finden, wie man Zeichen und Wunder tun kann. Das ist nicht der Zweck dieses Buches. Sondern der Zweck der Apostelgeschichte scheint mir zur Hauptsache der zu sein, uns zu zeigen, inwiefern die neutestamentliche Gemeinde sich vom alttestamentlichen unterscheidet und was den Charakter, Wesen und Berufung der neutestamentlichen Gemeinde ist. Die Zeichen und Wunder spielen eine recht untergeordnete Rolle. Was nun aber ist Sinn und Bedeutung der Zeichen, von denen wir lesen? Zunächst halten wir einmal fest, dass diese Zeichen und Wunder geschahen als Antwort auf eine vom Herrn gegebene Verheißung. Jetzt schlagen wir Markus Kapitel 16 auf, ein Vers, auf den ich heute Morgen noch ganz am Schluss hinwies, oder ein Abschnitt. Markus Kapitel 16, Verse 16 bis 18. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben, welche zum Glauben gekommen sind, wäre eine exaktere Übersetzung. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen, da haben wir dieses Zeichen, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden, Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Diese Verheißung hat sich erfüllt, in der Apostelgeschichte geschehen all diese Zeichen, außer einem, von dem lesen wir nichts, dass jemand etwas Tödliches trinkt und sich dennoch, und es ihm dennoch nicht schadet. Davon lesen wir nichts, aber sonst von allen übrigen Zeichen. Von der Sprachenrede an Pfingsten und von Heilungen, von Dämonenaustreibungen, von Aufnehmen von Schlangen direkt nicht, aber von Abschütteln einer Schlange. Die Apostel wurden vom Herrn eingesetzt, vom Herrn erwählt und dazu bestimmt, etwas Neues einzuführen. Sie haben das Heil, das der Herr Jesus durch sein Kommen gewirkt hatte, verkündigt. Und sie wurden, um dieses Heil zu verkündigen, dieses große Heil Gottes zu verkündigen, vom Herrn dazu begabt, besondere Zeichen und Wunder zu tun. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert daran in Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Hier stellt er zuerst die Frage, wie werden wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil, eine so große Errettung vernachlässigen? Welche, nachdem sie den Anfang der Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Also der Anfang dieses Heils wurde vom Herrn selbst verkündigt und dann von denen, die den Herrn gehört hatten, insonderheit von seinen Aposteln, die bei ihm waren, 3 Jahre ein- und ausgingen, von den Aposteln bestätigt in ihrer Predigt, von Pfingsten an. Und dann wird ein dritter Zeuge genannt, nach dem Herrn Jesus und den Aposteln, ein dritter Zeuge, in dem Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also Gott hat die Verkündigung der Apostel, die das, was der Herr angefangen hatte, wozu er den Grund gelegt hatte, das hat Gott durch die Zeichen bestätigt, die zu tun er den Aposteln Gewalt gab. Nun, ähnlich wie Mose, der etwas Neues einführte und Zeichen und Wunder tat, er führte Israel ein in den Gesetzesbund, so auch die Apostel, die etwas Neues einführen, sie führen die Gemeinde ein in den neuen Bund. Sie tun Zeichen und Wunder. Das hat also heilsgeschichtliche Bedeutung. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Dass wir nicht denken, weil Mose Zeichen tat, müssen alle, die glauben, Zeichen tun. Es hängt mit heilsgeschichtlichen Phasen zusammen. Mit heilsgeschichtlich Neuem, das Gott einführt. Dann hat er besondere Menschen befähigt, Zeichen und Wunder zu tun, so auch die Apostel. Die Apostel hatten natürlich heilsgeschichtlich nicht wiederholbare Bedeutung. Es kann heute keiner mehr die gleiche Aufgabe haben, wie die Apostel hatten. Die Apostel legten den Grund zur Gemeinde. Und ist der Grund einmal gelegt, dann ist er gelegt. Und dann hat niemand mehr den Auftrag, das zu tun, was schon geschehen ist. Lasst uns dazu zwei Stellen aufschlagen, die die heilsgeschichtlich einmalige Bedeutung der Apostel hervorheben. Epheser Kapitel 2. Da steht im Vers 20, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Die Gemeinde ist aufgebaut auf dieser Grundlage, die Apostel und die neutestamentlichen Propheten, Schriftpropheten, die uns dieses Buch hier gegeben haben, das Neue Testament. Auf dieser Grundlage ist die Gemeinde aufgebaut. Dann schlagen wir auf Offenbarung 21. Hier sehen wir die Grundlagen des himmlischen Jerusalem, der Mauern des himmlischen Jerusalem, eben der Gemeinde. Das himmlische Jerusalem ist ja die Gemeinde. Und da steht in Offenbarung 21, Vers 14, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen, und auf denselben 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Also die Apostel haben in ihrem Dienst heilsgeschichtlich bleibende Bedeutung gehabt. So dass in Ewigkeit das, was sie getan haben, mit ihren Namen verbunden bleibt. Und auch das sollte uns natürlich zu großer Vorsicht gemahnen, und nicht vorschnell sagen, Paulus hat tot auferweckt, nur genug Glauben. Wir haben nicht den gleichen Auftrag und den gleichen Dienst wie die Apostel. Wir haben nicht die gleichen Vollmachten, die die Apostel hatten. Die hat heute niemand. Das wird deutlich an einer Stelle im zweiten Korintherbrief. Der zweite Korintherbrief ist ein Brief, in dem Paulus den Korinthern sehr breit seine von Gott gegebene apostolische Sendung beweisen muss. Einfach weil in Korinth gewisse Leute angefangen hatten, die Gemeinde zu unterwandern, und ein sehr probates Mittel, um ihre Ziele zu erreichen, war, dass sie den Apostel, also den Mann, der die Gemeinde gegründet hatte und der die Korinther bisher gelehrt hatte, dass sie ihn diskreditierten. Und wäre das oder insofern es gelungen ist, hatten sie Erfolg in ihrem Ansinnen, die ganze Gemeinde vom Weg der Nachfolge abzubringen. Und um dieser Gefahr zu begegnen, muss Paulus in diesem Brief außergewöhnlich viel von sich selbst reden. Er tut das nicht gern. Hier muss er, aber nicht um seinetwillen, weil er beleidigt ist oder weil er seine Ehre verteidigen muss, sondern weil es darum geht, dass die ganze Gemeinde nicht verführt wird. Und so muss er ihnen zeigen, dass er wirklich von Gott diesen Auftrag hat, dass er wirklich ein von Gott gesandter Apostel und Lehrer ist. Und in diesem Zusammenhang verweist Paulus auf etwas unter anderem, aber auch auf dieses, das ihn als Apostel ausweist. 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Nun, dieser Satz ist ja nur dann sinnvoll, wenn er wirklich bedeutet, dass diese Zeichen sind der Ausweis, sind das Erkennungszeichen des Apostels. Also tun nur Apostel solche Zeichen. Und tatsächlich stellen wir in der Apostelgeschichte fest, dass alle Zeichen und Wunder durch Apostel geschahen oder durch zwei Männer, die aber von den Aposteln durch Handauflegung beauftragt worden waren, Philippus und Stephanus. Sonst lesen wir von niemandem, der Zeichen tat. Also das zeigt uns, dass der Personenkreis äußerst eingeschränkt war, derer, die einfach auf Befehl hin einem Lahmen sagen konnte, im Namen Jesu Christi sage ich dir, steh auf und wandle. Ein Petrus konnte das. Also die Zeichen des Apostels, die Zeichen, die geschahen, hängen zusammen mit der apostolischen Zeit und mit ihrer ganz besonderen Aufgabe, ihren Auftrag, den Grund zur Gemeinde zu legen. Wir leben aber nicht in der Anfangszeit, sondern doch wohl in der Endzeit der christlichen Gemeinde. Und da gelten nicht unbesehen die gleichen Bedingungen. Nun, man kann feststellen in der Apostelgeschichte, wenn man sie liest, dass die Zeichen immer spärlicher geschehen. Und man kann das zeigen, ich habe versucht, das aufzuzeigen in diesem Büchlein, das gestern vorgestellt wurde, dass die Zeichen und Wunder mit dem Weggang der Apostel tatsächlich aufhörten. Das lässt sich sehr schön nachvollziehen. Ich will nur einige Stellen dazu nennen. In Apostelgeschichte 27 lesen wir zum letzten Mal einen historischen Bericht von Zeichen und Wundern, die geschahen. Und von da an hören wir nichts mehr von Zeichen und Wundern, welche geschahen, welche beschrieben werden. Paulus tut Zeichen auf der Insel Malta. Dann kommt Paulus nach Rom in die Gefangenschaft. Und er ist während 2 Jahre in Gefangenschaft und bekommt dort Besuch, während er in Gefangenschaft ist. Ein Epaphroditus aus Philippi besucht ihn und wird so krank, dass Paulus meint, jetzt stirbt der Mann. Und er kann nur auf die Gnade Gottes hoffen und Gott erbarmt sich dieses Mannes und er genießt wieder. Paulus konnte ihn nicht einfach heilen. Hände auflegen und heilen. Philipper Kapitel 2, Vers 27. Denn er war auch krank dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, auf dass ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Die ganze Sprache hier, die Paulus verwendet, zeigt, dass er ihn nicht einfach heilen konnte im Namen Jesus, steh auf, nichts dergleichen. Er konnte nur auf Gottes Erbarmen hoffen, und der Mann ist dann genesen. Paulus wird aus dem Gefängnis befreit und besucht noch einmal Gemeinden, die er gegründet hat. Und während er unterwegs ist, muss er, davon haben wir heute Morgen gehört, einen Mitarbeiter krank in Milet zurücklassen. 2. Timotheus 4, Vers 20, Trophimus ließ sich krank in Milet zurück. Als einen Mitarbeiter, den er gerne dabei gehabt hätte. Und er muss sich halt den Tatsachen beugen, der Mann ist krank und er konnte ihn nicht heilen. Gott beließ ihn in diesem kranken Zustand. Und er schreibt, während dieser Jahre, da er unterwegs ist vor seiner zweiten und letzten Gefangennahme, den 1. Timotheusbrief. Und in diesem 1. Timotheusbrief gibt er dem kränklichen Timotheus einen medizinischen Rat. Er geht also nicht hin und legt ihm die Hände auf und empfiehlt ihm auch nicht einen Glaubensheiler. Sondern er sagt ihm ganz einfach, 1. Timotheus 5, 23, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Wir dürfen annehmen, dass die Zeichen hier schon aufgehört hatten, weil die apostolische Aufgabe erfüllt war, der Grund war gelegt und endgültig mit Vollendung aller apostolischen Dienste und Aufgaben, nämlich dem Schreiben des Neuen Testaments, dürfen wir annehmen, dass die Zeichen ihren Dienst getan hatten und jetzt durch das Bleibende abgelöst worden waren, durch das Wort Gottes. Nun, vom Anfang kommen wir jetzt zum Ende und es ist ein Geschenk Gottes, das Gott uns vorbereitet hat, durch die Feder der Apostel vorbereitet hat auf die Zustände des Endes. Und es ist ganz deutlich, die Apostel sind sich in ihrem Urteil einig, dass die letzte Zeit nicht geprägt sein wird von einer besonders starken und erweckten und triumphierenden Gemeinde, sondern von einer untreuen Christenheit. Der Herr Jesus spricht von Erkalten der Liebe in seiner Endzeitrede. Paulus spricht in 1. Timotheus 4,1, dass in den letzten Tagen etliche vom Glauben abfallen. 2. Timotheus 3,1 sagt er, dies wisse, dass in den letzten Tagen schlimme oder schwere Zeiten da sein werden. Er spricht davon, er bereitet Timotheus und durch den 2. Timotheusbrief alle nachfolgenden Generationen und besonders uns darauf vor, dass in der letzten Zeit die Verführung zunehmen wird. 2. Timotheus 3, Vers 13. Böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also Fortschreiten des Bösen. Kapitel 4 in seinem 2. Timotheusbrief. Vers 4, sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln hinwenden. Paulus entwirft in 2. Timotheus 3 ein sehr scharfes Bild von der endzeitlichen Christenheit. Und beachten wir, er spricht nicht von irgendwelchen Hindus oder Moslems oder Atheisten, sondern von solchen, die sich als Christen bezeichnen, welche die Form der Gottseligkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen. Und er sagt, das alles dominierende Merkmal der endzeitlichen Christenheit wird sein Ich-Bezogenheit, Eigenliebe. Das Wort Ich und Eigenliebe und Liebe, die auf das eigene bezogen ist, kommt in dieser Liste 2. Timotheus 3 wiederholt vor. Und ich halte das für eines der auffälligsten Merkmale auch der Christenheit unserer Tage und vielleicht das, was mir am meisten Kummer macht. Also das ist das Bild, das uns hier gezeichnet wird. Die Christenheit der letzten Zeit wird den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Den Menschen mit seinen Erwartungen, mit seinen Bedürfnissen. Den Menschen mit seiner Sicht von sich selbst. Eben eigenliebig, geldliebend, ohne natürliche Liebe, das Gute nicht liebend, aber sich selbst liebend. Denn der Mensch wird sich selbst immer wichtiger. Der Apostel Johannes schrieb im Auftrag des Herrn die 7 Sendschreiben. Und wir dürfen in der Abfolge der 7 Sendschreiben gewiss auch einen Hinweis sehen auf die Abfolge der Ereignisse während der christlichen Heilszeit. Also eine Art Kirchengeschichte hier sehen. Und das letzte Sendschreiben charakterisiert die Christenheit kurz vor dem Ende. Und wir lesen hier von einer Christenheit, von der der Herr das Gleiche sagt, wie er von Israel sagte vor Alters. Ich werde auch ausspeien. Erinnert euch, steht in 3. Mose 18 und in 3. Mose 20, dass das Land die Israeliten ausspeien würde, wenn sie anfangen, gleich zu denken, gleich zu urteilen und sich gleich zu verhalten wie die Heiden. Und so heißt es hier von der endzeitlichen Christenheit, also in Laodicea, als Vertreter für die endzeitliche Christenheit, weil du lau bist, weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien. Nun, was heißt Lauheit? Lauheit ist Mischen von kalt und heiß. Und so mischt die endzeitliche Christenheit alles. Das, was draußen ist und draußen bleiben soll, wird hereingeholt in die Gemeinde. Und was in der Gemeinde bleiben sollte und in der Mitte sein sollte, wird hinausgestellt. Welt und Gemeinde werden miteinander durchmischt, vermischt. Und die Vermischung ist am Ende so katastrophal, dass die Gemeinde meint, sie sei jetzt ungeheuer reich geworden, hat allerlei Dinge entdeckt. Also Tiefenpsychologie und alle Methoden des Management und Schauspielkunst und ich weiß nicht was alles, ungeheuer reich geworden mit all diesen neuen Ideen und doch unsagbar arm. All das hat man hereingeholt, aber jemand hat man vor die Tür gestellt. Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Man hat den Christus Gottes hinausgestellt. So zeigt uns also das Wort Gottes dieses Bild von der endzeitlichen Gemeinde. Der Mensch mit seinen Vorstellungen, Ideen, Bedürfnissen, das Ich des Menschen wird immer wichtiger, rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Und der, der die Mitte der Gemeinde ist und bleiben sollte, wird an den Rand gedrängt, der Christus Gottes. Das ist also der Trend, das ist die Linie. Und am Schluss mündet diese Entwicklung tatsächlich in diesen entsetzlichen Höhepunkt, dass am Ende ein Mensch sich in den Tempel Gottes setzt und tatsächlich also dann buchstäblich ein Mensch den Platz Gottes eingenommen hat. Den Platz eingenommen hat, der nur Gott und seinem Sohn zusteht. 2. Thessalonicher Kapitel 2, da sitzt ein Mensch der Sünde im Tempel Gottes. Nun, das geschieht ja nicht von heute auf morgen, sondern das wird vorbereitet. Über Jahrzehnte, vielleicht über Jahrhunderte. Und je näher wir an diese Zeit kommen, an dem der Antichrist, eben ein Mensch, sich in den Tempel Gottes setzt, umso ähnlicher werden die Bedingungen und Zustände sein. Dort, wo der wahre Tempel ist. Und der Tempel ist jetzt die christliche Gemeinde. Und da sollte Christus im Mittelpunkt sein, und ich befürchte, dass wir weit endzeitlicher sind in dem Punkt, als uns lieb sein kann und als uns bewusst ist, dass der Mensch viel zu sehr im Mittelpunkt ist. Nun, was gibt uns das Wort Gottes? Ich will noch einige wenigen Gedanken dazu sagen und schließe jetzt gleich ab. Welche Hilfe, welchen Weg bietet uns das Wort Gottes, um diesem Trend nicht zu erliegen? 2 Dinge, das Wort Gottes und den Geist Gottes. Das Wort Gottes ist uns gegeben als Maßstab, als Richtschnur, als Licht, als Hilfe, dass wir auf dem Weg bleiben. Paulus sagt dem Timotheus dort, wo er ihm von zunehmender Verführung sprechen musst, du aber bleib in dem, was du gelernt hast, 2. Timotheus 3, 14, und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Errettung. Nicht zur Errettung zum ewigen Leben, das war bei Timotheus keine Frage mehr, aber weise zur Errettung vor diesen Verführungen, die so subtil wirken und mählich, langsam uns vom Kurs abbringen. Davor kann uns das Wort Gottes retten oder bewahren, kann man das Wort retten auch übersetzen. Das griechische Wort sozo oder soteria kann auch Bewahrung heißen. Das Wort Gottes stellt uns auch die Vorbilder des Herrn und der Apostel vor Augen. Und wenn wir ihr Vorbild befolgen, dann merken wir, wie schief manches ist, was wir heute für selbstverständlich ansehen. Eben all dieses Ich-Bezogene, dieses Polieren des Fleisches, all dieses Showmäßige, all dieses auf Bühnen auftreten, all dieses Polierte, wie das ganz einfach etwas völlig anderes ist, als das Vorbild des Herrn und der Apostel. Die lebten ganz anders, wandelten ganz anders, hatten ganz andere Prioritäten, ganz andere Ziele. Und dann das Wort Gottes weckt und nährt in uns den Glauben. Den Glauben. Das Wort Gottes. Nicht Dinge, die wir sehen, nicht Visionen und Träume und Heilungen. Die können keinen Glauben weder erzeugen noch stärken. Was aber unseren Glauben weckt und nährt und stärkt, ist das Reden Gottes, sein Wort. Römer 10, Vers 17, also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ich erwähne das sehr gerne, dieses Zeugnis von Moody, einer der von Gott am meisten gebrauchten Evangelisten, des ausgehenden letzten und des anfangenden 20. Jahrhunderts. Und dieser Moody sagte von sich, dass er als junger Gläubiger immer wieder betete, oh Gott, stärke meinen Glauben. Ich will größeren Glauben. Und wenn wir ernsthaft beten, dann antwortet Gott, das ist so. Und Gott hat ihm geantwortet, wisst ihr wie? Indem er ihm zeigte, wie, auf welchem Weg er ihm den Glauben zu stärken gedenkt. Dem Moody fiel beim Lesen des Römerbriefes, sprang dieser Vers in die Augen und dann wusste er, jetzt hat Gott geantwortet. So will er mir den Glauben stärken. Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Und von dem Tag an begann Moody, systematisch, regelmäßig und ausgiebiger die Bibel zu lesen. Und er sagte, das war die entscheidende Wende in meinem Leben. Und er konnte nach Jahren noch zurückblicken und sagen, von dem Tag an ist mein Glaube wirklich gewachsen, gekräftigt und gestärkt worden. Durch das Wort Gottes. Und der Glaube weckt Hoffnung. Das Wort Gottes weckt die Hoffnung. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung, dass wir beim Herrn sein werden. Das Wort Gottes verbindet uns mit der Ewigkeit, mit dem Herrn selbst. Römer 15, Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Und dann der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist es, der das Wort Gottes nimmt und so den Glauben in uns stärkt. Das Wort Gottes senkt sich auf diese Weise in unser Herz und ergreift unser Innerstes. 2. Korinther 1, Vers 20, so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Diese Stimme hören wir durch den Geist Gottes, wenn wir das Wort Gottes lesen. Der Geist Gottes überzeugt uns, das ist wahr, darauf kannst du dich verlassen, das ist zuverlässig. Die Verheißungen Gottes gehen in Erfüllung. Also der Geist Gottes nimmt das Wort Gottes und stärkt so den Glauben. Der Geist Gottes erhöht Christus. Darum konnte der Geist Gottes erst gegeben werden nach der Himmelfahrt. Genau deshalb. Weil der Geist Gottes uns zeigt, dass Christus der Herr ist. Und erst als er erhöht war, konnte der Geist dieses Zeugnis ablegen. Und darum wurde er erst dann gegeben. Und das ist oberstes und höchstes Ziel des Geistes Gottes, den Menschen dem erhöhten Herrn zu unterwerfen. Eben nicht eigenes zu suchen. Kräfte manipulieren zu können und solche Dinge. Das hat mit der Absicht des Geistes nichts zu tun. Der Geist Gottes erhöht Christus vor unseren Augen und auf diesem Weg ermuntert der Geist Gottes zur Nachfolge. Und ich denke da oft an meinen Sohn, der ist jetzt 14, aber als er so 3 oder 4 Jahre alt war, geschah das immer wieder. Ich nahm ihn mit zum Einkaufen und wenn man so im Geschäft ist, dann verschwindet man irgendwo hinter einem Regal. Und immer wenn das passierte, dann war mein 3- oder 4-jähriger Junge immer ganz verzweifelt und hat gerufen. Und sobald er mich wieder sah, war er ganz glücklich. Und genau so geht es uns. Und dazu ist der Geist Gottes gegeben. Solange wir den Herrn sehen, ihn vor Augen haben, können wir auch durch Widerwärtigkeiten hindurch den Weg gehen. Wenn wir den Herrn nicht mehr vor Augen haben, ihn nicht mehr sehen, verlieren wir den Mut, bekommen wir Angst, geben wir auf, können nicht mehr, verzweifeln wir. Dazu ist der Geist Gottes gegeben und darin besteht die Kraft des Geistes, dass wir den Herrn sehen. Und wenn wir ihn sehen, dann können wir marschieren, dann können wir wandeln, dann können wir gehen. Dann haben wir Mut und Zuversicht und Freude und Dankbarkeit. Also der Geist Gottes befähigt uns, den Kurs zu behalten und uns nicht vom Weg abbringen zu lassen. Und schließlich, der Geist Gottes verbindet uns mit dem Himmel, eben da, wo der Herr ist. Und weckt in uns diese Sehnsucht, diesen Ruf, Herr Jesus, komm. Die letzte Bitte, die an den Herrn ausgesprochen wird, das letzte Gebet an ihn in der ganzen Bibel, Offenbarung 22, Vers 20, komm, Herr Jesus.